Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe FF-Hörerinnen und FF-Hörer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 49 unseres Podcasts. Er war der Shootingstar der Landtagswahl im Oktober 2023, Hubert Messner. Als Quereinsteiger auf der Liste der SVP kam er auf über 30.000 Vorzugsstimmen. Damit erzielte er nicht nur das zweitbeste Ergebnis nach Landeshauptmann Arno Kompatscher, sondern verhinderte auch den Totalabsturz der Südtiroler Volkspartei. Hubert Messner, der als Primar der Neonatologie am Krankenhaus Bozen ein allseits beliebter, geschätzter und bewunderter Arzt war, führt seither ein Politikerleben. Seit ziemlich genau einem Jahr ist er Landesrat für das Gesundheitswesen und hat damit einen der kompliziertesten Jobs in der Südtiroler Landesregierung. Was dieses Jahr mit ihm gemacht hat und wie ihn die Macht verändert hat, darum geht es in der heutigen FF-Titelgeschichte. Ja, und dafür hat meine Kollegin Alexandra Aschbacher den 71-Jährigen ein ganzes Jahr lang begleitet und mit ihm immer wieder lange Gespräche geführt. Und zwar ganz bewusst, denn Aschbacher wollte ein umfassendes Bild bekommen, was dieses Jahr mit Messner gemacht hat. Und parallel zu diesen Interviews im Heft haben wir den Gesundheitslandesrat hier zu uns ins Studio eingeladen und ich habe mit ihm nicht nur über seine Verwandlung gesprochen, sondern auch über all die offenen Wunden der Südtiroler Sanität. Herr Landesrat, es freut mich wirklich sehr, dass Sie heute hier bei uns zu Gast sind. Meine Kollegin Alexandra Aschbacher hat Sie ja im Laufe Ihres ersten Jahres als Gesundheitslandesrat insgesamt 5-mal zu einem Interview getroffen. Sie wollte damit der Frage nachgehen, was das Amt mit Ihnen gemacht hat. Also, Herr Landesrat, was hat die Macht mit Ihnen gemacht?
Also, ich habe überhaupt nie an Macht gedacht. Und ich denke, das Amt hat aus mir nicht eine andere Person gemacht. Ich glaube, ich bin über dieses letzte Jahr auch in diesen neuen Beruf oder in diesen neuen Job, den ich jetzt habe, schön langsam hineingewachsen, aber habe meine Werte, die mir immer sehr wichtig waren, Werte wie Menschlichkeit, Werte wie Beziehungsfähigkeit, Werte ja, wie Respekt, Wertschätzung nochmal, sicherlich lebe ich die auch im Amt weiter, sei es mit meinem engsten Mitarbeitern, aber auch mit den Mitarbeitern im Gesundheitswesen.
Sie waren ja bei den Landtagswahlen im Herbst 2023 der Kandidat mit den zweitmeisten Vorzugsstimmen, also nach Landeshauptmann Arno Kompatscher. Wie sehr lastet denn noch bis heute diese hohe Erwartungshaltung auf Ihnen?
Ja, ich war selber eigentlich erschrocken über die vielen Stimmen, die ich mir wirklich nicht erwartet habe und war mir von ersten Moment an vollkommen bewusst, welche Verantwortung da übernommen habe, welchen großen Rucksack ich in dem Moment schultern musste. Die Erwartungshaltung ist da, das weiß ich. Aber ich sagte immer schon und ich sage es immer wieder, ich bin angetreten nicht für einen Kurzstreckenlauf, sondern für einen Marathon. Und den Marathon gewinnt man nach den 30. Kilometern. Und ich hoffe auch, dass die Erwartungshaltung in diesem Sinne auf mich lastet, dass ich am Ende wirklich dieses Gesundheitswesen etwas vorangebracht habe.
Da stellt sich mir jetzt natürlich die Frage, Sie sprechen von den letzten 12 Kilometern, wenn wir von einem Marathon sprechen. Also wann werden Ihre ersten Reformen greifen?
Ich denke, Reformen im Gesundheitswesen, überhaupt in diesem komplexen System, es ist wirklich ein komplexes System, das ich Gott sei Dank schon von innen kannte und jetzt auch von außen, werden sicherlich nicht morgen greifen, besonders bestimmte Problematiken. Aber ich bin schon glücklich, wenn sie im Laufe der nächsten Jahre greifen. Und wenn ich nach 5 Jahren sagen kann, das Gesundheitswesen ist wirklich besser aufgestellt.
Sie haben in diesem Jahr ja wirklich hinter alle Kulissen der Sanität geblickt. Wie fällt denn Ihr Fazit aus? Krankt das Gesundheitssystem in Südtirol noch mehr als vor der Wahl erwartet? Oder sagen Sie, es hat die Kritik, mit dem es oft konfrontiert ist, gar nicht verdient?
Ich denke nicht, dass das Gesundheitssystem in Südtirol, das Gesundheitswesen in Südtirol krankt. Wenn ich mich umschaue ins Ausland, nach Österreich, nach Deutschland, wir haben alle dieselben großen Probleme. Das sind wirklich die große Anspruchshaltung, die unsere Bevölkerung hat. Die langen Wartezeiten gibt es nicht nur in Südtirol, sondern gibt es auch im Ausland. Und ich denke, unser Gesundheitswesen und was mich als erstes interessiert, ist wirklich der Notfall die dringenden Geschichten, die zeitabhängigen Pathologien, die funktionieren in Südtirol sicher gut. Und ich sage es immer wieder und ich habe es auch vor der Wahl und sage es heute wieder, das Gesundheitswesen, und ich kenne es jetzt auch vom Außen, sicher besser als sein Ruf. Wir haben sehr motivierte Mitarbeiter, ob das jetzt Ärzte, Pflegerinnen, stellvertretend für alle Gesundheitsberufe sind. Ich besuche sie in den Krankenhäusern, in den Sprengeln, und es wird grundsätzlich sehr gut gearbeitet. Nur, wir schaffen die Anspruchshaltung, die die Bevölkerung hat, fast nicht mehr.
Sie sind ja auch mit extrem ehrgeizigen Plänen angetreten. Kann man sagen, es hat sich im Laufe dieses ersten Jahres auch sehr viel Ernüchterung breit gemacht?
Nein, ich trete nicht etwas an, um ernüchtert zu sein. Ich bin ein optimistischer Mensch grundsätzlich und versuche, was zu bewegen. Ich will nicht sagen, dass ich ernüchtert bin. Ich habe gemerkt, dass es einfach mühsam ist. Es ist einfach ein großes, komplexes System, an dem man wirklich an Stellschrauben drehen muss, die sich nicht von heute auf morgen drehen lassen bzw. sich ändern. Deshalb ernüchtert bin ich nicht. Ich sehe es immer noch als Herausforderung. Oder ich kann auch sagen, ich habe, glaube ich, in den letzten Jahren was bewegt, in diesem letzten Jahr. Es ist nicht das große Auffällige, aber im Hintergrund, wir haben Ruhe in dieses gesamte Gesundheitssystem gebracht, das ist mir schon wichtig. Ich habe auch sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, klarweise wie auch sehr viele Beschwerden. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wir auf den richtigen Weg sind. Ich habe ein gutes Team im Rücken und mit diesem denke ich, dass wir wirklich auch die nächste Zeit arbeiten können. Es ist spannend und ich habe nicht Angst vor den nächsten Herausforderungen.
Sie sprechen immer wieder von einem großen, von einem schweren Rucksack, den Sie tragen. Aber wie oft hören Sie gerade von euphorischen Wählerinnen und Wählern, die Ihnen ihre Stimme gegeben haben? Ich hätte mir von Messner schon doch mehr erwartet.
Diese Stimmen gibt es, das ist klar, das ist vollkommen klar. Auch weil ich manchmal den Eindruck habe, dass die Leute nicht gerade realistisch sind. Ich bin wirklich in meinem ganzen Leben versucht, realistisch zu sein, umzusetzen, was umsetzbar ist. Aber ich muss auch sagen, ich treffe viele, viele Leute, die mir sagen, schön, dass Sie das machen und machen Sie bitte so weiter. Geben Sie nicht auf, machen Sie weiter. Und das ist etwas, was mich wirklich aufbaut. Viele Leute verstehen auch, dass dieses System nicht von heute auf morgen wie ein Lichtschalter an- und auszuschalten ist.
Was aber ganz konkret, hätten Sie sich einfacher vorgestellt?
Ich habe bestimmte Sachen wirklich leichter vorgestellt, beziehungsweise schneller umsetzbar. Dass man schneller bestimmte Sachen angeht und erst gemerkt mit den vielen Gesprächen oder mit den vielen Sitzungen, die ich auch habe, dass man wirklich immer wieder nachfragen muss. Das ist einfach ein mühsamer, schwerfälliger, großer Dampfer, dieses Gesundheitswesen. Und dort ist etwas, was ich als Intensivmediziner nicht gewohnt war. Da ist man einfach so, man entscheidet, ja, und auf die Entscheidung folgt irgendwas. Hier entscheidet man es und die Folge dauert manchmal lange. Das ist für mich das Mühsame, wie auch oft nochmal das politische Geschäft für mich ein sehr mühsames ist, weil ich einfach ein Mensch bin, der anpacken möchte, der machen möchte, der weiterbringen möchte. Und das ist sicherlich vielleicht, wie Sie vorher angesprochen hat, das ist ein bisschen das Ernüchternde, ja.
Sie sind ja in die Politik als Quereinsteiger eingestiegen. Sie sind aber nach wie vor, zumindest wenn wir das Ranking der Südtiroler Wirtschaftszeitung vom Herbst heranziehen, der beliebteste Politiker Südtirols. Wie sehr fühlen Sie sich denn heute als Politiker?
Ich fühle mich eigentlich nicht als Politiker. Ich fühle mich als jemand, der im Gesundheitswesen lange gearbeitet hat, große Erfahrungen durchgemacht hat, nicht nur im klinischen, sondern vielleicht auch im verwaltungsmäßigen, auch im strategischen Bereich. Ich halte ganz wenig von irgendwelchen Rankings. Das sind Zeitaufnahmen und die sind für mich persönlich überhaupt nicht wichtig.
Ich möchte mit Ihnen noch einmal über das leidige Thema der Wartezeiten sprechen. Ein Thema, das viele Menschen ärgert. Es ist ein wichtiges Thema. Und erst diese Woche meinten Sie in einem Interview, dass die immer noch oft zu langen Wartezeiten für Visiten vor allem auf die zunehmenden Verschreibungen für dringliche Visiten zurückzuführen seien. Sind diese Visiten oft tatsächlich gar nicht dringlich, gar nicht wichtig?
Es ist richtig, wir haben sicherlich noch zurzeit sehr lange Wartezeiten. Ich monitorisiere diese Visiten, seit ich angetreten bin. Und wir haben sicher Fortschritte gemacht. Was für mich wichtig ist, dass man die wichtigen Visiten bzw. die prioritären Visiten, dass die im Zeitrahmen von 10 Tagen gemacht werden. Notfälle funktionieren sehr gut, da sind wir wirklich im Ranking wirklich gut, was Herzinfarkt betrifft, Hirnschlag betrifft, was Trauma betrifft oder sonst medizinische Notfälle, sind wir sehr gut aufgestellt in Italien, das muss ich dazu sagen, da haben wir ein Ranking an der ersten Stelle. Was jetzt aber die prioritären Visiten betrifft, die innerhalb von 10 Tagen, dort müssen wir noch besser werden. Aber Die Katz beißt sich selber in den Schwanz. Wir haben so viele Visiten, die als prioritär eingestuft werden, die es nicht wären, die es nicht sind.
Wie viele aber dieser Untersuchungen, Visiten, sind nicht dringlich?
Es sind leider Gottes sehr viele nicht angemessen. Ich bespreche das mit meinen, mit dem Betrieb. Ich habe auch Gespräche mit den verschiedenen Primarärzten, die mir sagen, dass viele, viele der Visiten nicht angemessen sind. Das heißt, sind nicht dringende Visiten, sondern es wären programmierbare Visiten oder aufschiebbare Visiten. Aber das ist die Erwartungshaltung, dass die Bevölkerung hat. Sie will sofort, wenn sie etwas sich krank fühlt, behandelt werden. Es ist auch richtig so. Aber dort müssen wir irgendwann Filter haben. Ich kann nicht alles ins Krankenhaus schicken. Wir sind so ein krankenhauslastiges Volk, das immer sofort ins Krankenhaus zum Facharzt wird. Dort müssen wir Barrieren vorschieben.
Aber das mag schon stimmen, Herr Landesrat. Aber sollte ich jetzt als Patientin eine Hautveränderung zum Beispiel bemerken, ich wende mich an meinen Hausarzt, der sagt auch, diese Hautveränderung, die gefällt ihm nicht, würde ich jetzt eine nicht dringliche Visite im Krankenhaus verschreibt bekommen, dann würde ich diese Visite womöglich erst im Juli bekommen und mit einer dringlichen würde meine Angst, meine Sorge natürlich auch genommen werden und ich käme innerhalb von 10 Tagen dran.
Das ist vollkommen richtig. Aber die Frage ist, ist diese Visite, diese Hautveränderung, die Sie aufweisen, wirklich eine dringende Visite? Das ist die Frage.
Also wenn ich bis Juli warte, dann kann sich diese Hautveränderung natürlich zuspitzen.
Das sind die wenigsten Fälle, muss man dazu sagen. Und ich muss dazu sagen, dass die Hautveränderungen eigentlich nicht die sind, die dann zu einem Krebs ausarten. Das sind meistens Veränderungen, die auf der normalen Haut auftreten, nicht von den braunen Flecken, wenn ich das so ganz jetzt so sagen darf. Das hängt ab, wie Sie das Vertrauen Ihrem Hausarzt haben. Wenn ich als Hausarzt sage, diese Veränderung in der Haut ist wirklich extrem wichtig, dass sie sofort gemacht wird, dann nehme ich den Telefon und rufe den Facharzt an. Dann mache ich eine prioritäre Visite. Aber wenn ich die Programmierten zu den Prioritären schiebe, dann klarweise habe ich plötzlich prioritäre Visiten keinen Platz mehr dort, beziehungsweise die verschiebe ich dann nach hinten. Und das sollte nicht sein. Deshalb, es muss einfach angemessen verschrieben, beziehungsweise der Patient muss auch Vertrauen in ihren Ärzte haben, die sagen, schauen Sie, das müssen Sie innerhalb von 10 Tagen machen und das schaue ich hinterher. Da möchte ich einfach, dass die Verbindung Hausarzt, Facharzt viel besser ist. Aber die anderen, vertrauen Sie mir, können Sie auch in 6 Monaten machen. Aber das Vertrauensverhältnis. Und noch einmal, ich betone die Angemessenheit. Die kann nur der Arzt beurteilen.
Und entsprechend nehmen Sie auch immer stärker die Hausärzte in die Pflicht?
Ich nehme nicht nur die Hausärzte in die Pflicht. Die Hausärzte, wir haben Hausärzte, die sehr, sehr gut arbeiten. Und ich nehme auch die Fachärzte in die Pflicht. Aber es ist effektiv so, Hausärzte sind Freiberufler. Und ich kann mit ihnen nur verhandeln. Und wir sind in Verhandlungen mit den Hausärzten, mit einem Zusatzvertrag klarweise, dass sie uns bestimmte Leistungen erbringen. Wir mitfinanzieren werden diagnostische Geräte, weil ich möchte, dass sie viel mehr in ihren Hausarztpraxen machen können. Aber klar, ich brauche sie dazu ins Boot. Und das ist sicherlich zurzeit etwas, was wir eben verhandeln müssen.
Meine Frage an Sie, wie viel Prozent der öffentlichen Leistungen werden denn tatsächlich von privaten Strukturen übernommen? Denn im Moment hat man das Gefühl, wer schnell einen Termin braucht, der eben kein Notfall ist, der muss sich an die Privaten wenden.
Ich habe mir die Daten herausgesucht. Das hängt klarerweise auch von den verschiedenen Fachbereichen ab. Wir haben Fachbereiche, wo wir mehr Visiten mit den Privaten ausgelagert haben. Und das ist mein Prinzip, wenn wir es als Sanitätsbetrieb nicht schaffen, bestimmte Visiten zu machen, dann müssen wir sie auslagern, weil der Patient das Recht auf eine flächendeckende, qualitativ hochstehende Betreuung hat. Und das ist das Prinzip, das ich auch im Betrieb führe. Und ich kontrolliere das auch immer. Zum Beispiel der Augenheilkunde sind 19%, die wir ausgelagert haben, die Privaten draußen machen. Wir haben zum Beispiel in der Gastroenterologie 15%, die das draußen gemacht werden. Wir haben in der Kardiologie 8%, wir haben in der Orthopädie 11% und wir haben zum Beispiel in der Radiologie 29%, die wir ausgelagert haben.
Also
ausgelagert heißt, dass Sie auch die Möglichkeit haben, das dort zu machen, wenn wir nicht imstande sind, das zu machen. Oder klarerweise, Sie haben die Möglichkeit, das privat zu machen, auch in Krankenhausstrukturen. Sogenannte Intramenia. Dort aber sind es nur programmierte Visiten und Sie wählen sich den Arzt aus, den Sie gerne hätten.
Ja, bis vor kurzem war die Behandlung in einer privaten Struktur ja noch ein Luxus, würde ich mal sagen, der Besserverdiener. Nun habe ich das Gefühl, dass wir drauf und dran sind, dass es für immer mehr zur Selbstverständlichkeit wird. Sehen Sie das genauso oder hören Sie das genauso?
Nein, ich sehe das nicht so. Wir decken als öffentliches Gesundheitswesen großteils der Leistungen, die gefragt werden, ab. Wir schaffen nicht alle, weil sie eben zu hoch sind. Und wir brauchen die Privaten als Partner, um nochmals wirklich flächendeckend eine gute Gesundheit anzubieten bzw. Leistungen anzubieten. Deshalb ist der Private ein Partner für mich. Privat ist ohne weiteres möglich. Aber dann, klarerweise, kann ich eine Versicherung haben, das machen. Aber ich denke nicht, dass Sie, wenn Sie ein Problem in Südtirol haben, ein gutes Problem, einen Notfall in Südtirol haben oder wirklich eine dringende Visite brauchen, dass Sie zum Privaten gehen. Der Private macht die nicht.
In Südtirol muss man aber auch sagen, ab 700 Euro kann man sich privat gegen Krankheit versichern lassen. Ich stelle mir oft die Frage, tragen denn die immer attraktiveren Angebote der Versicherung oder auch der lokalen Banken eine Mitschuld, dass wir drauf und dran sind auf dem Weg zu einer Zweiklassenmedizin?
Jeder kann sich eine private Versicherung, der das Geld hat, leisten, ohne weiteres. Aber ich bleibe dabei, in Südtirol muss ich nicht eine private Versicherung haben. Ich muss nur meine Visite angemessen bekommen. Das ist das Einzige. Aber privat heißt nochmals, Sie können gehen, wann Sie wollen, Sie können gehen, zu welchem Arzt Sie wollen, aber Sie haben nur über die private Versicherung bestimmte Leistungen, die Ihnen angeboten werden, nicht das ganze Fachgebiet der Medizin. Und Sie haben sicherlich, privat werden Sie nicht für Notfälle versichert werden.
Herr Landesrat, Sie haben vor rund einem Monat Bilanz gezogen über Ihr erstes Jahr als Gesundheitslandesrat und Sie meinten bei dieser Pressekonferenz oder bei diesem Mediengespräch, dass die Südtiroler ihren Lebensstil ändern müssten. Sie dürften sich nicht so sehr auf die Leistungen in den Südtiroler Krankenhäusern verlassen. Machen Sie es sich damit nicht auch etwas zu einfach mit dieser Aussage?
Ich würde die Aussage so tätigen, dass Sie sagen, wir müssen von unserem krankenhauszentrierten Gesundheitswesen übergehen in eine gesundheitszentrierte Vorsorge. Ich mache mir das überhaupt nicht einfach. Ich bin überzeugt, dass wir, wenn wir dieses Gesundheitswesen aufrechterhalten wollen, auch rein von ökonomischen her aufrechterhalten wollen, müssen wir viel mehr in die Prävention investieren. Prävention investieren heißt klarweise Gesundheitskompetenz aufbauen, aber auch Lebensstil. Lebensstil heißt Vorbeugung von chronischen Krankheiten. Chronische Krankheiten kosten sehr, sehr viel Geld. Das meine ich Herz-Kreislauf-Krankheiten, Lungenkrankheiten, Diabetes und so weiter und so weiter. Das verstehe ich unter Lebensstil. Ich mache es nicht einfach. Ich will Krankenhäuser, sehr gut Krankenhäuser haben, die optimal funktionieren, optimal ausgerüstet sind. Aber ich möchte auch wirklich, dass wir uns selber an der Nase packen und sagen, ich muss auch gesunder leben.
Fast ein Drittel der Südtiroler Bevölkerung leidet ja an einer chronischen Krankheit. Werden Sie genau dort in Zukunft den Rotstift ansetzen?
Nein, wir können sicher nicht an einer chronischen Krankheit den Rotstift ansetzen. Das sind chronisch kranke Patienten. Und ich möchte herausnehmen, ich sage immer noch, Herz-Kreislauf, Lunge, Diabetes, Rheumatologie. Es gibt viele chronische Krankheiten, die genetisch bedingt sind. Die müssen wir behandeln und die müssen wir optimal behandeln. Die schließe ich mal aus. Aber Krankheiten, die ich vorbeugen kann, dort muss man klarerweise intervenieren. Nicht den Rotstift ansetzen, sondern einfach auf Sicht sagen, ich möchte in 3-4 Jahren einfach diese 30% auf 25% oder 20% herunterschrauben. Mehr wird es nie möglich sein. Aber das
soll mit einer guten Präventionsarbeit gelingen.
Genau, ja. Mit Sensibilisierung klarerweise.
Aber noch einmal, müssen wir uns darauf einstellen, dass es künftig nicht mehr eine Rundumversorgung geben wird?
Nein.
Nein, also das heißt, es ist nicht so, dass die öffentliche Sanität künftig nur noch kostenintensive Leistungen wie die Erste Hilfe, die Behandlung schwerer Krankheiten oder auch die Intensivmedizin übernehmen wird?
Die hat sie schon übernommen. Das wird der Private nie übernehmen können, weil sie eben viel zu kostenintensiv ist, wie Sie richtigerweise sagen. Wir müssen in den Krankenhäusern akute Krankheiten behandeln. Wenn jemand krank ist, wirklich krank ist, dann braucht er das Krankenhaus. Aber wir müssen viel, viel mehr wohnortnah betreuen, dort aufnehmen und dort den ersten Filter setzen, um unsere erste Hilfestationen zu entlasten, um dort auch zeitgerecht, zeitmäßig unsere Akutfälle behandeln zu können.
Wie steht es aktuell um die Gemeinschaftshäuser? Sie möchten ja genau solche Gemeinschaftsstrukturen in der Peripherie errichten.
Gemeinschaftshäuser, klarerweise, wir sind dabei, sie zu bauen. Manche sind schon beim Fertigstellen, andere haben wir saniert, also die kleineren haben wir saniert, also sind dabei zu sanieren. Dort klarerweise müssen wir jetzt verhandeln mit den Hausärzten, die wir gerne drinnen hätten, mit den Fachärzten, mit denen wir schon gesprochen haben. Gemeinschaftshaus heißt aber, dass wir dort das Soziale und die Gesundheitsleistungen in einem Haus haben und damit auch wohnortnah, ob das die Hauskrankenpflege ist, ob das der Podologe ist oder wer auch immer, dass wir dort die Leute zu Hause behandeln können und behandeln dürfen und behandeln möchten.
Man hört das immer, es ergeben auch immer wieder Rankings und vor allem, wenn man Ihnen auch zuhört, Herr Landesrat, dann fühlt man sich bestätigt, dass das Südtiroler Krankenhauswesen meilenweit besser als jenes anderer Regionen Italiens ist. Auch bezüglich Ausstattung sei man deutlich besser aufgestellt als öffentliche Krankenhäuser in Deutschland. Trotzdem müssen wir uns die Frage stellen, warum kündigen dann Ärztinnen und Ärzte hier in Südtirol ihre Verträge?
Das ist ein Narrativ, dem ich nicht immer folgen kann. Es ist nicht die Mehrheit, die kündigt. Es ist nur, dass sie einfach wirklich medienwirksam ist, eine Kündigung oder medienwirksam gemacht wird. Also ich kann die Kündigungen von einer Hand abzählen, seit ich dieses Amt übernommen habe. Und deshalb, wir haben auch Ärzte, die kommen. Wir haben zum Beispiel 211 Fachärzte, die wir zurzeit ausbilden. Wir haben 60 Studenten fast aus der ganzen Welt, die bei uns das Medizinstudium beginnen. Wir wollen attraktiv sein. Wir werden Forschung angehen, das auch für mich eine Priorität ist, um attraktiv zu werden. Aber nicht Forschung nur auf der Forschung willen, sondern ich denke, mit der Forschung können wir unser Standard, die Qualität der Versorgung entschieden verbessern, diesen Krankenhäusern. Und wir bieten auch mit den neuen Vertretern ein relativ gutes Gehalt. Ich vergleiche es mit Trient, ich vergleiche es mit dem Ausland. Wir sind relativ nahe dran jetzt an den Gehältern, die man auch in Österreich bezahlt.
Und Sie sprechen von der Konkurrenz im Ausland. Wie sieht es aber aus mit der Konkurrenz in den privaten Strukturen in Südtirol? Man hört immer wieder, dass Ärzte, dass Pflegekräfte in private Strukturen wechseln. Und was ist der Anreiz? Ist es die Entlohnung, die bessere Entlohnung?
Ich weiß gar nicht, ob es die bessere Entlohnung ist. Ich denke, was wir im Krankenhaus mehr machen müssen, ist einfach die Karrieremöglichkeiten. Viele erreichen einen bestimmten Punkt im Krankenhaus, wollen selbstständig arbeiten, wollen selber Herr sein. Ich denke gar nicht, dass es das Geld ist. Aber wollen einfach frei sein, unter Anführungszeichen. Turnusarbeit ist eine schwere Arbeit. Und Nachtdienste machen, Wochenenddienste machen. Ich glaube, das sind verschiedene Faktoren. Es sind finanziell, es ist die sogenannte Work-Life-Balance, die sicherlich im Privaten wahrscheinlich etwas besser ist, weil ich mich selber organisieren kann. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass so eine große Flucht ist. Wir haben bestimmte Gebiete, es ist die Orthopädie klarerweise. Wir haben hauptsächlich im Privaten orthopädische.
Die in Trauma-Center.
Die Trauma-Center, die verschiedensten.
Ja, in die verschiedensten.
Klarerweise, das hängt auch mit Tourismus zusammen und mit unseren Wintersaisonen, wo man einfach auch eine Struktur erhalten kann. Das ist nicht so einfach, eine private Struktur zu erhalten und wo man auch sicherlich gut arbeiten kann. Aber noch einmal, der Notfall, die interessanten Sachen spielen sich im Krankenhaus an.
Ja, und das ist ja auch der Knackpunkt, wo ich mir schon die Frage stelle, gerade eben da in Krankenhäusern eben nicht nur Knochenbrüche und Hüftgelenke operiert werden, sondern auch komplizierte Operationen und Behandlungen durchgeführt werden. Muss das denn für einen ehrgeizigen Arzt, so wie Sie es auch selbst waren, nicht Ansporn genug sein, um im Krankenhaus zu bleiben?
Für mich persönlich ist das Ansporn genug und ich versuche das auch immer wieder zu vermitteln. Mit der Forschung, die ich machen kann. Ich brauche nur, und das ist ein bisschen der Hemmschuh, dass wir in unserem Gesundheitswesen, im italienischen Gesundheitswesen haben, das ist die Karriere im Krankenhaus. Dass man einfach schwierig Karriere machen kann. Man kann nur Primar werden oder Direktor einer Struktur werden, einer einfachen oder einer komplexen Struktur. Und das ist das Problem. Und dort arbeiten wir mit einem neuen Vertrag. Gibt es diese Karrieremöglichkeiten in Zukunft? Wir haben verschiedene Stufen eingeführt, um gerade diese Leute da zu sein. Aber auch, das muss ich sagen, wir bilden und geben wirklich Zahlen auch Fortbildung, auch wenn es im Ausland ist. Und das sollte auch Ansporn sein. Und darin verstehe ich jetzt Attraktivität. Und an der arbeiten wir wirklich, um die Leute erstens zu behalten, die da sind, und um neue anzuwerben, ja.
Sie haben die Medien angesprochen, dass Sie jede Kündigung vom Krankenhaus medienwirksam kommunizieren. Aber welche Rolle spielt eigentlich das Gejammer unter den Pflegekräften? Lassen sich Ärzte vom gegenseitigen Gejammer anstecken?
Ja, wir jammern sicher ein bisschen, das ist vollkommen richtig. Wir jammern auch auf hohem Niveau, das muss ich wirklich jetzt auch dazu sagen. Aber ich sehe das eigentlich nicht in den Krankenhäusern. Ich sehe das, ja, am Barpudel sehe ich das, aber ich sehe es eigentlich nicht in den Krankenhäusern. Und ich habe wirklich sehr gute Rückmeldungen und viele Rückmeldungen, dass sie wirklich, wie ich heute schon mal gesagt habe, motiviert arbeiten, freundlich sind. Ja, man gehört ein bisschen zu unserer Südtirol-Mentalität, diesen Eindruck habe ich.
Herr Messner, Sie waren der Star der Südtiroler Medizin als Primar der Neonatologie im Krankenhaus Bozen. Wie oft denken Sie sich heute in Ihrer heutigen Position als Landesrat, könnte ich doch unter Anführungszeichen nur Primar oder Arzt sein aktuell?
Also ich war nie Star und habe mich nie als solcher gefühlt. Ich habe einfach gerne gearbeitet und ich habe gerne einfach was vorangebracht und versucht, was voranzubringen. Und das Gleiche mache ich jetzt. Ich versuche, was voranzubringen. Und denke auch nicht zurück jetzt an mein Leben als Kliniker. Dieses Leben habe ich abgeschlossen, wie viele Kapitel in meinem Leben. Ich habe ein Neues aufgemacht und ich konzentriere mich wirklich auf das Neue. Sehe gerne meine alten Patienten noch gerne, die mich grüßen. Und das ist eigentlich das Befriedigendste, das ich zurzeit habe, wenn ich durch die Straßen gehe.
Schön. Sie sprechen in den 5 Interviews, die Sie meiner Kollegin Alexandra Aschbacher gegeben haben, immer wieder von Ihrer Frau. Und Sie meinten in einem Interview im November 2024, dort sagten Sie, Sie hätten Ihrer Frau ein Versprechen gegeben. Die ganze Sache dürfe nicht die Beziehung belasten. Ansonsten hören Sie auf. Also meine Frage an Sie, gab es schon mal die Versuchung aufzuhören?
Nein, die gab es nicht. Bis dato gab es diese nicht.
Das heißt, Ihre Beziehung leidet nicht unter
Ihrem Meine Beziehung Job. Leidet sicherlich, habe ich weniger Zeit wie noch vielleicht die letzten Jahre. Aber sie leidet nicht darunter und ich habe mir einen Grundsatz und einen Vorsatz mir selber gegeben. Wenn mir jemand sagt, du bist zynisch geworden, dann höre ich auf.
Eine abschließende Frage, Herr Messner. Sie haben 3 Söhne. Wie viel Zeit bleibt Ihnen für Ihre Söhne und was machen Ihre Söhne?
Meine Söhne sind alle weg, also alle draußen, deshalb auch meine Entscheidung, das zu machen. Einer ist Arzt, macht die Ausbildung als Arzt fertig, als Kinderarzt und macht viel Forschung. Der zweite arbeitet als Jurist in Mailand in einem großen Büro und der letzte ist in
Wie
Wien.
Wie
alt ist er? Wird 22, ist in Wien und studiert zunächst Wirtschaft und jetzt Sport.
Interessant. Herr Messner, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie uns heute hier diesen Einblick gegeben haben, was dieses Jahr als Gesundheitslandesrat mit Ihnen gemacht hat. Danke, dass Sie hier waren.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Das war Landesrat Hubert Messner. Und mehr über seine Verwandlung lesen Sie, wie bereits eingangs erwähnt, in der aktuellen FF-Titelgeschichte. Was lesen Sie noch in der heute erschienenen FF? Wir bleiben bei der Landesregierung, wechseln aber zum Landeshauptmann, der ja am vergangenen Freitag ein Mediengespräch gegeben hat, und zwar über sein erstes Jahr seiner dritten Legislaturperiode. André Wert, der für FF vor Ort war, berichtet in der aktuellen Ausgabe nicht nur über die Inhalte des Gesprächs, sondern auch über das Format an sich. Und er lieferte sich dort übrigens auch einen kleinen Schlagabtausch mit Kompatscher. So fragte Wert den Landeshauptmann zu den roten Linien im Umgang mit dem Koalitionspartner Fratelli d'Italia. Und der Landeshauptmann bat daraufhin um fröhlichere Fragen. Ja, und natürlich folgte die Antwort von Wert prompt und er meinte, wir sind nicht für Fröhlichkeit hier. Nun aber zurück zum aktuellen Heft. Dort nimmt Karl Hinterwaldner die Landesenergiegesellschaft Alberia unter die Lupe, die ja aktuell tausende von Rechnungen nicht verschicken kann. Grund dafür ist das neue IT-System, das der Alberia große Sorgen bereitet. Wie ernst die Probleme wirklich sind, was das für die Kundinnen und Kunden bedeutet und wie Generaldirektor Luis Amott diese Schlamassel in den Griff bekommen will, all das lesen Sie in der aktuellen Ausgabe. Und wie gewohnt interessiert sich die FF nicht nur, was hier in Südtirol passiert, sondern wir blicken auch immer über die Landesgrenzen hinaus. Dieses Mal natürlich nach Deutschland, wo die AfD bei der Bundestagswahl am Sonntag ihre Stimmen verdoppeln konnte. Was daran so gefährlich ist und was dagegen zu tun ist, dazu haben wir einen Essay von Zeitjournalist Ulrich Ladurner veröffentlicht. Und abschließend darf ich jetzt noch auf den neuen Podcast meiner Kollegin Alexandra Aschbacher verweisen. Gast in ihrem zweiten Polit-Talk ist der SVP-Senator Meinhard Thornwalder. Er spricht offen und unverblümt nicht nur über seine Rolle in Rom, sondern auch, wie sehr sein Körper unter dem Politgeschäft leide. Und er spricht über sein Verhältnis zu seinem Onkel Luis Thornwalder. Zu hören wie immer am letzten Freitag im Monat, also an diesem Freitag, 28. Februar. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder. Wie immer am Donnerstag, denn Donnerstag ist FF-Tag. Machen Sie's gut!